Genau, KI-basierte Versiegelungsanalyse zur bioklimatischen Bewertung von Stadtgebieten ist mein Vortrag, am Beispiel von Düsseldorf, ganz richtig. Ich begrüße euch alle hier herzlich im Hörsaal. Kleiner Disclaimer vorab, ich bin hier nur der Überbringer der frohen Botschaft. Der Vortrag sollte eigentlich von meinen Kollegen Markus Metz und der Annika Weinmann gehalten werden. Die sind beide leider kurzfristig verhindert, so bin ich relativ spontan dazu gekommen, dass ich jetzt hier vorne stehen darf. Ich werde aber mein Bestes dafür geben und tun. Ganz kurz, wer sind wir und wer hat dieses Projekt umgesetzt und was wollen wir zeigen? Firma Mundialis, wir sind eine kleine Fernerkundungsfirma aus Bonn. 14 Mitarbeitende, 2015 gegründet, haben also jetzt dieses Jahr 10-jähriges, sind gegründet auf den Säulen Open Source und Open Data, was hier für die Foskis nicht ganz unüblich ist, und setzen uns zusammen aus dem Team von Geodaten, Fernerkundung, Geoinformatikern, GIS-Entwicklung und KI-Analyse. Das soll es auch schon kurz dazu gewesen sein. Worüber spreche ich? KI-basierte Versiegelungsanalyse ist ein großes Thema hier. Ich bin nicht der Einzige, der zu sprechen. Wir haben eben schon den Talk gehört, das aus Mapillary rauszuziehen. Auch danach gibt es ähnlich gelagerte Vorträge. Das heißt, die Analyse von versiegelten Flächen in den Städten oder generell ist einfach ein großes Thema. Wir haben uns dem Ganzen mit einem CNN genähert. Ich werde die Methodik gleich kurz vorstellen. Das KI-Modell, wie das funktioniert mit dem Training, mit dem Feintuning, mit der Anwendung nachher auf das Gesamtgebiet. Ich werde die Ergebnisse ein bisschen vorstellen und auch noch ein paar Anwendungsbeispiele. Was heißt das erstmal? Also hier kleine Folie. Das eine ist das Ursprungsbild. Wir basieren hier auf Luftbildern geflogen für die Stadt Düsseldorf in den letzten Jahren in 7,5 cm Auflösung. Und das Ziel ist im Prinzip, eine solche Oberflächenanalyse von den versiegelten Flächen und anderen Sachen rauszubekommen. Das Ziel hier bei uns war, eine relativ komplexe Klassifikation zu erstellen. Wir haben hier eine Einteilung von 17 Klassen, die sich vorrangig unterteilt in vollversiegelte Flächen, teilversiegelte Flächen, unversiegelte Flächen, Wasser und das Ganze noch gekreuzt mit der hohen Vegetation, die sich eben über diese versiegelten Flächen erstreckt, also beispielsweise jetzt in den Klassen A die Dachflächen, die Bodenflächen voll versiegelt oder eben die Vegetation über eben den voll versiegelten Flächen. Auf der rechten Seite ist schon ein kleiner Vorschau auf das Ergebnis zu sehen. Das war also das Ziel, das ist eine relativ komplexe Klassifikation, nicht einfach nur voll versiegelt, teilversiegelt, sondern wir hatten hier die Aufgabe, uns gestellt oder bekommen, sehr, sehr detailliert zu unterscheiden. Wie sind wir also jetzt hier an diese Fragestellung rangegangen? Wir haben hier mehrere Eingangsdaten auf der linken Seite, einmal die ALCES-Daten, die Nutzungsdaten. Wir haben natürlich die digitalen Orthofotos, ein RGBII und ein Endom dazu, ist also ein normalisiertes Oberflächenmodell. Und die ALCES-Flurstücke sind ein weiterer Input. Die zentralen Komponenten sind im DIC, die Nebenkomponenten, sage ich mal, die jetzt auch nicht für die KI-Klassifikation verwendet wurde, sind eher in der grauen, in der leichten Farbe. Und der ganze Clou, den wir hier eigentlich hatten, was eigentlich das Revolutionäre oder das Spannende an der ganzen Herangehensweise der Methodik ist, dass wir hier zwei Netze parallel trainiert haben. Zum einen haben wir ein U-Netz trainiert für die 11 Oberflächenklassen und zum zweiten haben wir ein binäres Netz trainiert gleichzeitig, das einfach nur die hohe Vegetation von sonstigen Sachen unterscheidet. In beide Netze sind eben die Orthofotos und das Oberflächenmodell eingeflossen und es gab dann eben diese zwei Netze zur Klassifizierung der 11 Oberflächenklassen und die binäre Klassifikation. Die Ergebnisse daraus kommen in ein Post-Processing, das heißt, man bereinigt die Klassifikation über Fehler, Ungenauigkeiten etc. Das Wichtigste, wir verschneiden eben diese beiden Klassifikationen, die erstellt wurden, haben das Ganze dann, das ist ein Rasterdatensatz natürlich, vektorisiert. Und dann kommen noch so ein paar Folgeschritte, die sind auch eher grau hier gemacht. Das heißt also, das Flurstück scharf abgrenzen, verschneiden der Klassifikation mit den Flurstücken. Nochmal eine Eliminierung von kleineren Flächen unter 5 Quadratmeter, dass wir so solche Restflächen eben raus haben. Die ganze Attributierung noch etc. Und am Ende steht dann eine vollständige Klassifikation von 7 Versiegelungsklassen, 17. So. Was haben wir gemacht? Wir haben ein UNet genommen. Das ist ein Convolutional Neuronales Netz. Herrgott. Wer sich ein bisschen in der KI-Analytik auskennt, wird das Ganze kennen. Um das Ganze mal einzuordnen, KI ist das große Buzzword, was jetzt jeder irgendwo nutzt. Und ein Teil von der künstlichen Intelligenz an sich ist das Machine Learning. Das heißt also Algorithmen, die von den Daten selbstständig lernen können. Ein Teil davon wiederum ist das Deep Learning, das heißt der Einsatz von neuronalen Netzen beispielsweise. Und ein UNet ist dann ein konkretes Netz, also eine konkrete Implementierung davon. Das Ganze so als Einordnung, wie so ein UNet dann in dem KI-Kosmos oder Welt irgendwie überhaupt aufzuhängen ist. Das ist eine pixelgenaue Klassifizierung, das heißt Luftbilder, klar, wir reden über Rasterdaten, über Pixeldaten. Das heißt, jedes Pixel wird klassifiziert, aber es werden nicht nur die spektralen Informationen von jedem Pixel verwendet, sondern eben auch die räumliche Umgebung, das heißt die Objektform, die Abgrenzung, was eben außen rum um das Pixel ist, um dann eine gute Klassifikation zu halten. Und was ist das Wichtigste bei KI? Training, Training, Training und Training. Wir sind also hingegangen und haben unser Klassifikationsmodell vortrainiert mit dem Potsdam-Datensatz. Ich schätze, den werden einige kennen. Das ist so ein, hat sich mittlerweile zu einer Art Standard-Datensatz gemausert. Ist also ein Datensatz, der von der Stadt Potsdam trainiert wurde. In wenigen Klassen, 5 Klassen und Hintergrund wurde eben auf Basis auch hier von den Orthofotos mit dem Oberflächenmodell und eben den Crunch-Tooth-Daten trainiert. Das heißt also, der ist sehr zuverlässig, sehr gut, auch wenn es nur wenige Klassen sind. Es ist ein Startpunkt und es ist quasi so ein Speed-up für das neuronale Netz, um hier einfach schon mal Grunddaten zu haben. Das heißt, das Vortrainieren reduziert hier einfach die benötigte Menge der Trainingsdaten. Also wir haben diesen Potsdam-Datensatz genommen und damit unser Netz angefangen zu trainieren. Und dann ging es natürlich weiter. Training, Training, Training für die 17 Klassen in einer halbautomatischen Erstellung auf Basis eben von den RGBI-DOPs, das heißt also 3 Farbkanäle und Infrarot und dem N-DOM. Hier eben nochmal das Bild, das normalisierte Oberflächenmodell, wie das grob aussieht und die Zielklassifikation. Das sieht dann ungefähr so aus, Trainingsdatenerstellung. Den haben wir mit dem GrassGIS-Tool iSegment haben wir da verwendet. Haben dann also die Bildkacheln, jede einzelne Bildkachel in das iSegment reingeschoben. Dann gibt es diese vielen, vielen Segmente, die da automatisiert rausfallen. Deswegen die halbautomatische Training. Und die wurden dann einfach manuell gelabelt. Das heißt, in diesen vielen, das ist jetzt schon das Ergebnis jeweils, diese vielen sehr unterschiedlichen Polygone und Segmente, die rausfallen, wurden dann schön manuell gelabelt. Das ist Oberfläche, also versiegelte Oberfläche, das ist teilversiegelt, das ist Sand und so weiter und so fort. Kachel für Kachel für Kachel für Kachel. Das war also eine relativ große Arbeit, dieses manuelle Labeln der Objekte. Da haben wir viele tausend Bildkacheln halbautomatisch oder trainiert, gelabelt. Das vortrainierte Klassenmodell wurde also dann gefeintuned mit unseren eigenen Trainingsdaten. Neben dem manuellen Training kommt natürlich die Augmentierung, haben wir eben auch schon im vorherigen Vortrag gehört. Das heißt also, die Bilder werden geflippt, rotiert, der Kontrast wird erhöht, die Helligkeit wird erhöht, Gaussian-Noise-Kurve wird drüber gelegt, die Bilder werden komprimiert, werden verkleinert. All das, um die Menge der Trainingsdaten eben zu erhöhen, weil man ein Bild schon gelabelt hat. Und wenn man das dreht oder den Kontrast erhöht, bleiben die Klassen ja gleich. Für das Netz erhält man aber dadurch mehr Trainingsdaten, weil es dann ein Stück weit ein anderes Bild ist. Hilft auch bei der Vermeidung vom Overfitting, das heißt dem Übertrainieren auf bestimmte Klassen. Genau, das Ziel sind dann diese beiden Modelle, die 11 Oberflächenklassen nochmal und die hohe Vegetation versus die anderen Klassen. Als wir natürlich beim Training und beim Ausprobieren wendet man das immer mal wieder an auf einzelne Kacheln. Als wir irgendwo mit den Ergebnissen zufrieden waren, haben wir das dann eben auf das Gesamtgebiet von Düsseldorf angewendet. Das heißt 221 Quadratkilometer. Das sind rund 300.000 Bildkacheln, die wir hier zur Verfügung hatten pro Jahr, wohlgemerkt. Wir haben also die Jahre 21, 22 und 23 als Bilder vorliegen und entsprechend auf auch 3 Jahresstände des Bildflugs angewendet. Gut, was kommt dann? Anwendung auf das Gesamtgebiet, die parallele Prozessierung auf den Kacheln, die parallele Postprozessierung, so genau. Das heißt also die Bereinigung der Klassen, kleine Flächen eliminieren, Fehler rausrechnen, die Verschneiden der beiden Klassifikationen, wie eben schon gesagt, das Vektorisieren und eben auch diese kundenspezifischen Schritte, dass wir sagen, nochmal kleinere Klassen rauswerfen, verschneiden mit den Flurstücken, all diese Schritte, die dann hinten raus noch notwendig sind, da die KI eben nicht die perfekten Ergebnisse liefert. Das Post-Processing ist eben auch ein wichtiger Bestandteil, nimmt auch eine relativ große Zeit im Processing ein. Das heißt, das Post-Processing war, glaube ich, 5-mal langsamer als die generelle Klassifikation durch die KI. Das heißt also, da wird auch ordentlich Rechenzeit nochmal hier verwendet. Und was haben wir dann rausbekommen? Eigentlich eine sehr, sehr gute Klassifikation, auf die wir hier relativ stolz sind. Ich zeige ein paar Ausschnitte. Der Kollege hat ein paar Ausschnitte ausgewählt. Hieran ist vor allem bemerkenswert, dass wir hier diese Brücken ignorieren können. Das heißt also, Brücken haben ja auch unterschiedliche Höhen. Wenn man die Straße hat, die Oberfläche ist klar, aber durch das Oberflächenmodell, durch die Höhe, kann es hier eigentlich sehr schnell zu Problemen kommen, dass eben eine Straße über eine andere Straße irgendwie als Gebäude interpretiert werden könnte, weil eben die Höhen so unterschiedlich sind. Das haben wir eigentlich ziemlich gut im Griff. Auch sieht man hier an der Seite schon, dass die Bäume, also dieses Straffierte, sind dann immer die Vegetation über den anderen Klassen, hier auch schon funktioniert. Das heißt, straffiert, hohe Vegetation über der Rasenfläche oder der niedrigen Vegetation in dem Beispiel. Wie ihr seht, sieht er nichts und das ist gut. Es war eine weitere Herausforderung dabei, dem Modell natürlich beizubringen, Autos zu ignorieren. Wir wollen eine Oberflächenklassifikation, wir wollen Gebäude, wir wollen dies und jenes. Und Autos sind ja auch Objekte, die haben vor allem viele spektrale Eigenschaften, die sind bunt und so weiter und so fort. Es ist also eigentlich auch eine relativ gute Leistung, dass hier genau nichts zu sehen ist, sondern die Autos komplett ignoriert werden und man wirklich die Oberfläche unter den Autos hat. Das war auch eine weitere Herausforderung da im Training, dass das so funktionierte. Dieses Bild illustriert jetzt eher nochmal die Bäume oder die Vegetation über dem niedrigen Vegetation, auch über dem offenen Boden und auch über dem Asphalt. Das heißt, wenn so ein Baum dann über die Straße rausragt, wird das alles hier auch ziemlich gut erkannt und gezeigt. Zeit, ja, geht. Und das Ganze, jetzt wird es ein bisschen wilder, wenn man mal in so einen verschachtelten Hinterhof, Innenhofstruktur guckt. Man hat die Gebäude, man hat die niedrige Vegetation, man hat die versiegelten Flächen. Orange habe ich gerade nicht im Kopf, was das für eine Klasse ist. Und das Ganze eben flurstückscharf abgegrenzt. Man sieht hier noch diese ausgefransten Ecken. Das ist also ein Bild, was noch ein Stück weit vor der Bereinigung der Gebäudelinien erfolgt ist. Das heißt, so kommt das auch aus der Klassifikation raus. Pixelgenaue Klassifizierung mit der Umgebung betrachtet. Das Ganze kann man natürlich in einem Post-Processing-Schritt noch kletten, was dann auch bei uns passiert ist. Gut, und das finale Ergebnis sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Wir sind jetzt ziemlich glücklich mit dem, was wir hier rausbekommen haben. Das ist mal so ein Ausschnitt von irgendeinem Stadtgebiet aus Düsseldorf. Man hat also schöne, die versiegelten Flächen, man hat die Vegetation über der niedrigen Vegetation, man hat die Gebäude, man hat hier im Stadtpark, wenn es irgendwelche Schotterwege sind, hat man die roten Klassen, das ist eben die teilversiegelten Flächen. Der Gleisschotter ist hier eine Bahnstrecke zu erkennen, die sehr, sehr gut ist. Gewässer ist natürlich auch gut abgegrenzt. Ich habe schon gesagt, wir haben ja sehr viel Zeit auch in das Training gesteckt, in das Labeling von Trainingsdaten. Wir sind aber eigentlich mit dem Aufwand, den wir hier reingesteckt haben, was die Effizienz angeht, sind wir sehr zufrieden mit der Arbeit und der Zeit, die wir reingesteckt haben und dem Aufwand, gemessen an dem Ergebnis, was hier rausgekommen ist. Irgendwas fehlt gerade noch in meinem Kopf, was ich erzählen wollte und ich komme nicht mehr drauf. Gut, auch die Sandflächen hier sind erkannt. Ich kann vielleicht noch gucken auf die Uhr. Ein paar Minuten habe ich noch, dann kann ich noch so ein, zwei Anekdoten aus diesem Projekt erzählen oder was auch die Schwierigkeiten waren oder wo es lustig war, spannend war. Beispielsweise hat unser Algorithmus regelmäßig in allen Freibädern große Gebäude ausgespuckt. Verwunderte zum ersten und dann hat sich mit dem Abgleich, manuellen Abgleich natürlich herausgestellt, da steht ein Sprungturm im Schwimmbad. Der ist 10 Meter hoch, ist aus Beton und ist für den Algorithmus natürlich einfach ein Gebäude, weil die Klasse Sprungturm gibt es nicht. Und was soll das, soll die KI machen, wenn das Ding 10 Meter groß ist, aus Beton und da rumsteht? Ähnliches ist auch, die Freibäder waren auch ein schönes Beispiel. Da wurden immer die Schwimmbecken eben als naturfeine Flächen ausgegeben und nicht als Gewässer oder Pools. Wenn man genau hingeguckt hat, waren diese Schwimmbecken eben ohne Wasser. Und ohne Wasser fehlen bestimmte spektrale Kanäle. Und dann ist das eben eine sehr naturferne Fläche, die aber sonst nicht in die anderen versiegelten Flächen reinfällt. Ähnliches hatten wir zum Beispiel auf Sportplätzen. Die Tatanbahnen sind eben auch diese B4, diese sonstigen naturfernen Flächen. Warum allerdings der Sportplatz selbst genauso gelabelt wurde oder erkannt wurde, hat uns ein bisschen stutzig gemacht, bis wir so tief reingeguckt haben, dass wir gesehen haben, das ist ein Kunstrasenplatz und kein Rasenplatz. Das lässt sich dann auch mit dem menschlichen Auge kaum noch zu unterscheiden, hat aber auch unser Modell gut hinbekommen, dass es solche Flächen wirklich gut erkannt hat. Also das sind wirklich gute Ergebnisse, über die wir uns hier gefreut haben. Anwendungsbeispiele gehe ich noch ein kurz durch. Der Anwendungsfall, für den wir das gemacht haben, für die Stadt Düsseldorf, war die stadtklimatischen Berechnungen, bioklimatische Bewertung von Siedlungsgebieten, Verkehrsflächen, grünen Freizeitflächen. Das Bild kommt vom Deutschen Wetterdienst. Das ist, solche Sachen sind mittlerweile, glaube ich, den meisten Leuten bekannt. In der Stadt, bei versiegelten Flächen, staut sich die Hitze. Grünflächen, Bäume etc. bringen hier Frischluftschneisen und ein verbessertes Stadtklima. Da kann man natürlich schön Modelle rechnen, wenn man eben diese versiegelten Flächen und auch die Grünflächen eben so genau hat. Eliminierung von Hitzeinseln, Stadtgrün etc. Stadtklima ist hier eigentlich heutzutage immer mehr ein großes Thema. Stadtbegrünungsplanung, Schwammstadt ist auch ein Thema. Der Begriff Schwammstadt heißt also, dass die Stadt an sich Wasser speichern sollte, um eben resistenter gegen Überflutungen zu sein. Auch das lässt sich über so eine Klassifikation gut darstellen und modellieren, weil der Wasserspeicher eben in den offenen Boden, in den Vegetationsflächen etc. vorhanden ist und eben nicht in der asphaltierten Fläche. Genau, Wasserabfluss über die voll versiegelten Flächen. Wir haben ein anderes Projekt gehabt in einer kleinen Stadt, das war jetzt nicht Düsseldorf, wo wir diese Daten oder ähnliche Daten dann auch mit dem Kanalnetz übereingelegt haben, um dann eine Überflutungsrisikosimulation durchzuführen. Das heißt, wenn man jetzt die Daten von dem Kanalnetz dazu nimmt, kann man sehr, sehr gut den Wasserabfluss über die versiegelten Flächen, über das Kanalnetz simulieren und auch simulieren, wo sich eben dann Hochwasser staut. Versiegelte Flächen sind auch ein Punkt für das Abwassergebührensplitting. Das heißt, die versiegelten Flächen je Grundstück oder Flurstück führen zu anderen Abwassergebühren. Leute aus der öffentlichen Verwaltung kennen das Thema sicherlich zur Genüge. Ich sehe ein, zwei Menschen schon direkt nicken. Und die verdichtete Fläche ist hier eben auch ein Punkt, den man hier gut mit analysieren kann. Ja, damit bin ich am Ende des Vortrags. Ich freue mich über Fragen, Anregungen und eine spannende Diskussion. Ich bin jetzt sehr gespannt, welche Fragen kommen und ob ich derer aller Herr werden kann. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Wir haben leider nicht so viel Zeit für Fragen, habe ich gerade gemerkt. Aber ein paar sind im Chat.
Ich bin doch aber in der Zeit geblieben.
Ja, doch, aber anscheinend geht es um 10 schon weiter mit dem nächsten Vortrag. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Die erste Frage, wie schnell lassen sich die ca. 600 Quadratkilometer einer anderen Stadt klassifizieren in einer Abflussung von ca. 10 Zentimeter?
Nochmal.
Wie schnell lassen sich ca. 600 Quadratkilometer einer anderen Stadt klassifizieren?
Wie schnell, das ist die Frage. Da kommt die Frage vorab mit der Übertragbarkeit. Wir haben das Modell natürlich jetzt nur auf diesen Bildern, die wir von Düsseldorf hatten, trainiert. Wir haben eine Übertragbarkeit getestet und sie war okay. Sagen wir es mal so. Das heißt, wenn wir das übertragen auf eine andere Stadt, müsste ganz sicher noch mal ein wenig in den Trainingsdaten nachgesteuert werden. Das ist ein erster Punkt. Dann sind wir aber sehr sicher, wie gesagt, wir haben das auch schon mal auf eine andere Kleinstadt übertragen. Das funktioniert prinzipiell mit ein bisschen Nachtrainieren. Man muss das Modell ein bisschen nachschärfen. Und der Berechnungszeitraum hält sich in Grenzen. Also das Modell an sich läuft binnen von 1, 2, 3 Tagen durch. Das Post-Processing hat jetzt für 220 Quadratkilometer, ich glaube, 3 Wochen gedauert. Aber das ist halt eine reine Rechenzeit. Da kommen noch ein paar Tage manuelle Vor- und Nachbereitung dazu. Also der Aufwand ist jetzt nicht der allerschlimmste, das auf eine andere Stadt zu übertragen, auch im größeren Gebiet.
Alles klar. Und ist das Modell Open Source?
Das Modell wird Open Source sein. Wie gesagt, wir haben es jetzt gerade entwickelt. Das ist alles relativ frisch und neu. Wir haben das Projekt jetzt Anfang Februar abgeschlossen und sind hier noch in den, ich sag mal, in den Nachwehen und in den Nacharbeiten des Projektes. Das ist aber auch klar, sonst würden wir auch hier auf Voskes nicht stehen. Einer der letzten Schritte.
Okay, und vielleicht eine letzte Frage. Da ihr mehrere Jahre verarbeitet habt, gibt es einen Trend in der Versiegelung in Düsseldorf?
Sehr gute Frage. Das habe ich im Vortrag vollkommen vergessen. Wir haben 3 Jahre verarbeitet und wir haben auch zwischen diesen 3 Jahren jeweils 2 Change Maps gerechnet. Das heißt, die Veränderung. Ich kann leider nicht genau sagen, ob es da einen Trend gibt oder wie dieser Trend aussah. Aber wir haben eben die Jahre 21 und 22 und dann wiederum 22, 23 jeweils in einer Veränderungsanalyse berechnet und dann eine komplette Veränderungskarte gemacht. Die ist natürlich bei 17 Klassen gekreuzt, 17 Klassen, potenziell sehr, sehr groß. Natürlich ändert sich kein Wasser plötzlich in ein Gebäude oder umgekehrt, aber diese Karte gibt es und gibt eben sehr schöne Aufschlüsse eben auch für die stadtklimatische Berechnung, wo schon etwas passiert ist oder wo etwas passieren sollte. Beispielsweise gab es Gebäude, die abgerissen wurden. Da konnte man sehr schön erkennen, dass dann ein offener Boden entstanden ist. Also diese Ergebnisse haben wir auch.
Ja, okay. Dann belassen wir es dabei. Weitere Fragen könnt ihr ja direkt an den Vortragenden stellen. Und in 3 Minuten geht es weiter mit dem nächsten Vortrag.
Genau. Ich bin schon weg. Ein Satz vielleicht noch, ich bin auch hier, beziehungsweise Mundialis, wir haben im Zelt einen Stand, also wer mit mir darüber sprechen möchte, ich bin eigentlich die ganze Zeit jetzt im Zelt an einem Stand von der Mundialis zu finden. Dankeschön.